Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Deutschland bekommt einen Impfstoffbeauftragten. Was könnte der besser machen? Gleich mehr dazu. Die gesetzlichen Krankenkassen bekommen ein Minus, was gar nicht so viel mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Auch dazu gleich mehr. Und Uber-Fahrer bekommen mehr Rechte in Großbritannien. Aber das könnte Fernwirkung haben. Auch dazu gleich mehr in dieser Sendung. Zum Start aber zum virtuellen G7-Treffen. G7, die führenden Industrienationen der Welt. Beherrschendes Thema ist die Pandemie und die am meisten beachtete Person, das dürfte der US-Präsident sein, von dem ja erwartet wird, dass er sich deutlich anders darstellt als sein Vorgänger. Markus Pindor in Washington verfolgt das Treffen. Was es bereits gibt als Ergebnis, das sind deutliche zusätzliche Milliardenhilfen fürs Impfen.
Ja, die gibt es in der Tat. Die USA unter Präsident Biden wollen insgesamt bis zu 4 Milliarden US-Dollar für die COVAX-Initiative für unterentwickelte Länder beitragen. Er werde bei dem Gipfel zunächst 2 Milliarden Dollar fest zusagen. Das kündigte das Weiße Haus an und weitere 2 Milliarden Dollar will die US-Regierung über einen Zeitraum von 2 Jahren freigeben, wenn auch andere Geldgeber ihre Zusagen erfüllt hätten. Und Bundeskanzlerin Merkel hat ja weitere 1,5 Milliarden zur weltweiten Corona-Bekämpfung vorgesehen, zusätzlich zu den 2 Milliarden, die Deutschland schon einbringen will. Und ich glaube, ein wichtiges Signal ist natürlich auch in Bezug auf die USA, dass sie sich wieder an der Weltgesundheitsorganisation beteiligen wollen und an deren Programmen, darüber hinaus natürlich auch zur Corona-Bekämpfung und auch zur Entwicklung von weiteren Impfstoffen.
Den Vorsitz beim G7-Treffen hat ja Großbritannien, Boris Johnson, der ja eine kurvige Pandemiebekämpfungsstrategie hinter sich hat. Erst viel laissez-faire, dann der Schwenk zu strikten Eindämmungsmaßnahmen, ein früh gestartetes Impfprogramm, aber zugleich erhebliche Probleme mit mutierten Viren. Was wird von Johnsons Vorsitz erwartet?
Also, dass er eine kurvenreiche Fahrt in Bezug auf Corona hinter sich hat, das ist wohl allen deutlich geworden. Das ist fast noch beschönigend. Von ihm wird jetzt erwartet, dass er diesen internationalen Anti-Corona-Kurs nicht nur mitfährt, sondern auch aktiv unterstützt. Und es hat auch den Anschein, als wolle er genau das tun. Die Entwicklung brauchbarer Coronavirus-Impfstoffe biete die verlockende Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität, sagte Johnson. Man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen bis jetzt. Alle Staats- und Regierungschefs der G7-Länder müssten sich jetzt verpflichten darauf, dass man die unterentwickelten Länder unterstützt und auch gleichzeitig selber sich fit macht dafür, dass man nicht innerhalb von 300 Tagen einen Impfstoff in Zukunft entwickeln kann, wie das bei Corona der Fall war, was ja ohnehin schon sehr schnell war, sondern er sagt, das Ziel müssten 100 Tage sein, um auch die wirtschaftlichen Folgen für die Länder durch solche Pandemien zu minimieren.
Es hat ja durchaus Symbolkraft, dass heute am Tag, da US-Präsident Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz spricht, dazu mehr in diesem Programm um 18.10 Uhr, wo er zugleich auf dem G7-Gipfel spricht, dass gerade an diesem doppelten Biden-Tag die USA auch wieder offiziell Mitglied des Pariser Klimaschutzabkommens sind. Symbol für eine Abkehr von der Trump-Politik. Wie äußert sich Joe Biden?
Also in seiner außenpolitischen Grundsatzrede Anfang des Monats hat er das ja schon angekündigt. Die Worte waren: America is back, diplomacy is back, also Amerika ist zurück und die Diplomatie kehrt zurück. Und dieses Signal, das ausgeht von seiner Teilnahme an G7 und an der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist natürlich, dass er die Nähe sucht wieder zur internationalen Gemeinschaft zunächst einmal, aber eben auch zu den westlichen Partnern, die den USA besonders nahestehen, die Trump besonders vernachlässigt hätte. Wir erinnern uns, hofiert hat er eigentlich nur Diktatoren wie Putin, wie Kim Jong-un aus Nordkorea. Und immer wieder hat er sich sehr abweisend gegenüber den engsten Verbündeten, sogar gegenüber Großbritannien verhalten. Und das Signal dieser beiden Konferenzen jetzt hier der USA soll sein, wir wollen wieder mit euch zusammenarbeiten, wir wollen mehr Vertrauen stiften und wir wollen in Zukunft besser kooperieren, als es in den vergangenen 4 Jahren passiert ist.
Danke, aus Washington war das Markus Pindua. Corona noch einmal. Der Impfstart in Deutschland lief schleppend. Allmählich aber kommt das Impfgeschehen in Fahrt. In den Alten- und Pflegeheimen haben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 740.000 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 500.000 seien bereits zweimal geimpft. Kurzfristiges Ziel ist es, die Zahl der Geimpften von jetzt 150.000 am Tag zu verdoppeln. Wobei auch daran gearbeitet wird, dass in den Arztpraxen geimpft werden kann. Trotzdem, von fehlerhaften Impfstoffchargen bis hin zu fehlenden Glasfläschchen, es kann ziemlich viel schiefgehen im Covid-Impfprojekt. Und die Bundesregierung beruft nun einen Impfsonderbeauftragten. Was der ausrichten kann und soll, Theo Gerst dazu.
Christoph Krupp soll die heimische Impfstoffproduktion ankurbeln. Als nationaler Impfstoffbeauftragter wird er der Ansprechpartner für Unternehmen, die in Deutschland Produktionskapazitäten schaffen oder ausbauen wollen. Bisher müssen sie sich dafür wahlweise an das Gesundheits-, das Wirtschafts- oder das Finanzministerium wenden. Deswegen wurde schon vor 1-2 Wochen entschieden, hierfür einen Koordinator zu berufen. Heute wurde die Personalie offiziell. Gesundheitsminister Jens Spahn.
Das ist ja wichtig für die Hersteller. Ich meine, die treffen Millionen Investitionsentscheidungen, die brauchen einen Ansprechpartner, der verlässlich auch da ist. Und dann haben wir das miteinander entschieden. Herr Krupp wurde gefragt, er hat, dafür bin ich dankbar, darüber freue ich mich, er hat Ja gesagt. Und dann wird das jetzt beginnen.
Christoph Krupp, der bisher als Leiter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA Gebäude und Grundstücke des Bundes verwaltet oder auch privatisiert, soll die Entscheidungsstränge zusammenführen. Ihm zur Seite steht ein Sonderstab. Angesiedelt ist das Ganze beim Wirtschaftsministerium. Kurzfristig geht es darum, Engpässe zu beseitigen, so wie sie der Mainzer Hersteller BioNTech bei seinen mRNA-Impfstoff verspürt, für dessen Produktion es derzeit an Lipiden mangelt. Vor wenigen Tagen hatten die beiden Pharma- und Spezialchemiekonzerne Merck und Evonik angekündigt, die Produktion dieser fettartigen Moleküle auszubauen und so einen Flaschenhals in der Impfstoffproduktion zu beseitigen. Doch so etwas dauert Monate, zudem fürchten Unternehmen Fehlinvestments, etwa wenn sie später dann zu großdimensionierte Produktionskapazitäten nicht mehr auslasten können, bestätigt Jens Spahn.
Wir haben jetzt auch im Gespräch mit den Herstellern festgestellt, dass es nicht wenige Hersteller gibt, sowohl schon in Deutschland befindliche wie internationale, die darüber nachdenken, in Deutschland zu investieren.
Doch es geht auch um andere Impfkomponenten. Die Glasfläschchen für den Impfstoff müssen ebenso in ausreichender Zahl hergestellt werden wie Spritzen, Kanülen oder Kochsalzlösung. Jens Spahn denkt deshalb über die aktuellen Engpässe bei Corona-Impfstoffen hinaus.
Wir haben jetzt die Chance, den Impfstandort, den Pharmastandort Deutschland für die 20er Jahre wirklich zu stärken und einer der Impfstoffherstellungsstätten der Welt zu werden, gerade bei den modernen Impfstoffen.
Für Spahn geht es zudem auch darum, Reservekapazitäten für die nächste Pandemie aufzubauen und diese auch zu reservieren, damit sie in Normalzeiten, in denen sie nicht ausgelastet sind, erstmal nur vorgehalten werden.
Deswegen braucht es eben ein Förderprogramm und so ein Förderprogramm braucht Geld. Da brauchen Sie das Finanzministerium. So ein Förderprogramm braucht Leute, die sich sehr gut auskennen mit Vergaberecht, weil natürlich, wenn sie fördern, Produktion in Deutschland sehr schnell sich europarechtliche, vergaberechtliche Fragen stellen, vor allem wenn es schnell gehen soll. Es darf jetzt nicht 12 Monate oder 6 Monate dauern.
Christoph Krupp soll also Tempo machen und dem Corona-Kabinett zuarbeiten, denn die Entscheidungen auch über die Impfstoffproduktion fallen weiter dort.
Theo Gers war das. Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr nach noch unbestätigten Meldungen ihr größtes Defizit seit mehr als 10 Jahren angehäuft. Kein Wunder, in Pandemiezeiten könnte man meinen. Tatsächlich geht aber der Löwenanteil des Defizits nicht auf Corona zurück. Volker Fintermer dazu.
12 Jahre lang hat der Boom für die gesetzlichen Krankenkassen angehalten. 12 Jahre lang überstiegen die Einnahmen die Ausgaben. Doch jetzt droht den Kassen das 2. Jahr in Folge ein Minus und die Entwicklung dürfte sich auch in diesem Jahr weiter fortsetzen. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute zuerst unter Berufung auf Angaben der Kassenverbände berichtete, wuchs das Gesamtdefizit der Kassen um etwa 1 Milliarde Euro auf voraussichtlich über 2,5 Milliarden Euro an. Das hatte sich bereits nach den Quartalszahlen im vergangenen Dezember abgezeichnet. Und Sebastian Gülde, der Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn, bestätigte heute diese Entwicklung.
Das begründet durch die Corona-Pandemie, die Krankenkassen unter enormem finanziellen Druck geraten sind. Das, denke ich, kann man ganz klar bestätigen. Allerdings wurden ja auch etliche Kosten immer wieder durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgefedert. Und die abschließenden Zahlen, die liegen uns dazu noch nicht vor.
Im Vergleich der einzelnen Kassen schneiden offenbar die Ersatzkassen für das vergangene Jahr mit einem Minus von 1,1 Milliarden Euro mit dem höchsten Defizit ab, gefolgt von den allgemeinen Ortskrankenkassen mit rund 1 Milliarde Euro. Vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen gab es heute noch keine Stellungnahme zu diesen Zahlen. Die vom Sprecher des Gesundheitsministeriums angeführten Kosten der Corona-Pandemie sind aber nicht der maßgebliche Grund für den starken Anstieg des Defizits im vergangenen Jahr. Denn die Pandemie hat auf der anderen Seite auch zu einem vorübergehenden deutlichen Rückgang der Behandlungskosten geführt. So verzeichneten die Ersatzkassen allein im ersten Quartal ein Minus von 542 Millionen, weil die Patienten ausblieben. Im zweiten Quartal ging die Nachfrage noch weiter zurück und erst im weiteren Jahresverlauf sind die Ausgaben für Behandlungen wieder deutlich angestiegen und könnten im laufenden Jahr wegen des absehbaren Nachholbedarfs noch weiter steigen. Ein weiterer wesentlicher Grund waren aber die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angeschobenen Reformen, etwa das Versichertenentlastungsgesetz, das die Kassen, allen voran die Ersatzkassen, dazu gezwungen hat, ihre Rücklagen abzubauen. Aus diesem Grund hat etwa die Techniker Krankenkasse den Zusatzbeitrag auf 0,7 Prozentpunkte anheben müssen, was am Ende noch nicht einmal kostendeckend war. Als weiterer Kostentreiber gilt das Pflegepersonalstärkungsgesetz und der Aufbau der Terminservicestellen als zusätzliche Leistungsangebote. Ohne neue Sparmaßnahmen dürfte der Zusatzbeitrag der Kassen vor dem Hintergrund dieser Entwicklung auf über 2% steigen, heißt es jetzt unisono. Gesundheitsminister Jens Spahn steht seinerseits vor dem Dilemma, dass die Überschüsse in den Rücklagen absehbar aufgebraucht sind und die Bundesregierung auf der anderen Seite an ihrer Zusage, die 40%-Marke bei den Sozialversicherungsbeiträgen nicht überschreiten zu wollen, festhalten will. Das dürfte der Hintergrund dafür sein, dass Spahn in den ersten Planungen für den Bundeshaushalt 2022 einen Steuerzuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung von über 15 Milliarden Euro angemeldet hat, mit der Aussicht auf weitere Steigerungen in den Folgejahren.
Der Bericht von Volker Findhammer und Themenwechsel. Am Anfang stand die Ankündigung eines Hamburger Bezirksamtsleiters mit einem grünen Parteibuch. Dann folgte die Ausbreitung durch den grünen Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter im Interview. Und dann war es passiert. Das Eigenheim immer noch auf der Wunschliste der Bundesbürger ganz weit oben. Das Eigenheim geriet in den Verdacht, unter klimapolitischen, umweltpolitischen, demografischen Gesichtspunkten ein ziemlicher Belastungsfaktor zu sein. Parallel stellt sich heraus, zumindest nach Meinung von Mieterbünden und Gewerkschaften, dass auch das Mieten ein preisliches Dauerproblem hat, sodass das Wohndilemma nun komplett ist. Dieter Nürnberger zu einer ziemlich verfahrenen Debatte.
Auch wenn Bundesbauminister Horst Seehofer erst in der kommenden Woche seine wohnungsbaupolitische Bilanz vorlegen wird, für den Deutschen Mieterbund steht schon jetzt fest, dass das Ergebnis unzureichend ausfällt. Bis zum Ende dieser Legislaturperiode wollte die Bundesregierung 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen. Ziel verfehlt, sagt Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes.
In Wirklichkeit werden es mindestens 300.000 Wohnungen weniger sein. Und der schlaue Minister rechnet vermutlich dazu die Baugenehmigungen, wo überhaupt die Wohnungen noch gar nicht entstanden sind. Das ist ein Taschenspielertrick.
Und auch die versprochenen 100.000 Sozialwohnungen würden allenfalls auf dem Papier erreicht. Ohnehin sei dieses Ziel zu wenig ambitioniert gewesen. Denn selbst wenn jährlich 25.000 Sozialwohnungen entstehen, fallen parallel rund 60.000 dieser nur mit Wohnberechtigungsschein verfügbaren Wohnungen jährlich aus der Sozialbindung. Sprich, sie stehen dann wieder dem freien Markt zur Verfügung. Das Maß sei voll, sagt nun ein breites Bündnis. neben dem Mieterbund auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Paritätische Wohlfahrtsverband und regionale Mieterinitiativen. Sie fordern eine zivilrechtliche Begrenzung auf Bundesebene. Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten.
Die Mieten dürfen ab sofort oder ab dem Zeitpunkt, wo die Regelung getroffen wird, nach unserer Vorstellung 6 Jahre lang überhaupt nicht steigen, werden also eingefroren. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass nach 6 Jahren dann wieder ein ausgeglichenerer Wohnungsmarkt da ist, wo auch bezahlbarer Wohnraum für die Menschen zur Verfügung steht, die auf ihn dringend angewiesen sind.
Es gäbe vielerorts kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Für sozial schwache Bevölkerungsschichten gelte dies ohnehin, so das Bündnis. Zunehmend aber auch für jene, die derzeit von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise betroffen seien. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen wies die Forderung nach einem Mietenstopp in einer ersten Reaktion als Populismus zurück. Durch einen solchen Schritt würden notwendige Investitionen in den Wohnungsbau geschwächt. Diesen Vorwurf weist das Bündnis für den Mietenstopp zurück. Der Neubau sei von der Forderung ausdrücklich ausgenommen. In der wohnungsbaupolitischen Debatte ging heute auch die Diskussion um Maßnahmen zur Begrenzung des Eigenheimbaus weiter. Hintergrund: Ein Hamburger Bezirksamt hatte beschlossen, künftig keine Einfamilienhäuser mehr in die dortigen Bebauungspläne aufzunehmen. Anton Hofreiter, Co-Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion, hatte diesen Schritt verteidigt, worauf politische Gegner ihm vorwarfen, den Eigenheimbau verbieten zu wollen. Viel Wahlkampfgetöse, sagte heute Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes im Deutschlandfunk.
Seit langem sagen wir sparsame Nutzung von Flächen, nachhaltiges Bauen, bedarfsgerechte Planung. Da gibt es immer Diskussionen, sollen wir da Einfamilienhäuser hinbauen oder Mehrfamilienhäuser? Das eine ist nicht immer gut und das andere ist nicht immer schlecht. Wir haben aber natürlich Gebiete, da haben wir Leerstand. In Deutschland haben wir über 1 Million Wohnungen, die leer stehen. Teilweise sind das auch alte Mietshäuser, die kaum noch genutzt werden. Da kann es durchaus sinnvoll sein, weil ja viele den Traum vom Einfamilienhaus haben.
Die Diskussion über eine effektive Wohnungsbaupolitik nimmt im Wahlkampfjahr somit an Schärfe zu. Wobei das Bündnis für einen Mietenstopp gar nicht erst auf ein neues Kabinett warten will. Diesen Schritt könne auch die amtierende Bundesregierung noch beschließen.
Dieter Nürnberger war das. In Deutschland steckt eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes noch in den Anfängen. Eine Reform, die zum Ärger und zur Sorge des Taxigewerbes auch die Aktivitäten von Firmen wie Lyft oder Uber auf eine rechtlich zumindest überschaubare Grundlage stellen könnte. In Großbritannien sind die per App im Privatauto anzuheuernden Fahrer schon weitaus verbreiteter. Und dort gibt es nun ein Urteil, das deren Arbeitsbedingungen deutlich verändern könnte. Thomas Spickhofen dazu.
Die Verträge, die die Uber-Fahrer unterschreiben müssen, könnten so interpretiert werden, dass sie die Fahrer von Arbeitnehmerrechten ausschließen sollen, sagen die Richter. Uber lege die Fahrpreise fest, schreibe die gemeinsamen Verträge vor und überprüfe das Leistungsprofil der Fahrer bis hin zur Kontrolle, von wann bis wann die Fahrer eingeloggt sind, also sich quasi zur Arbeit an- und abmelden. All das widerspricht aus Sicht des obersten britischen Gerichts einer Selbstständigkeit und zeigt vielmehr, dass die Fahrer in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis mit Uber stehen. Mit der Entscheidung haben zehntausende Uber-Fahrer künftig ein Recht, zum Beispiel auf den Mindestlohn und bezahlten Urlaub. Allein in London soll es vor der Pandemie rund 40.000 Uber-Fahrer gegeben haben, in ganz Großbritannien mehr als 60.000. Das Urteil des Supreme Courts kann nicht mehr angefochten werden. Es ist bereits die 4. Instanz, auch in den 3 Instanzen zuvor, seit 2016 war die Entscheidung so ausgegangen. Nach Einschätzung britischer Rechtsexperten hat das Urteil voraussichtlich auch Bedeutung für andere Branchen, in denen Selbstständige praktisch wie Angestellte arbeiten.
Thomas Spickhofen war das. Der Allianz-Konzern hat heute seine Bilanz präsentiert. Die trägt Corona-Spuren, aber trotzdem hat die Allianz gute Geschäfte gemacht. Der Jahresgewinn fiel höher aus, als es erwartet worden war. Michael Watzke dazu.
Wer die Speisekarte einer bayerischen Gastwirtschaft studiert, der braucht keinen Anwalt, um zu wissen, ein Schweinsbraten kommt mit Knödeln und kostet 19,95. Um dagegen die Police einer Betriebsschließungsversicherung der Allianz zu verstehen, braucht es Anwälte in Scharen. Allianz-Chef Oliver Bäte kritisierte das heute in der Jahresbilanz-Pressekonferenz des Münchner Versicherungsriesen.
Ich ärgere mich da ständig drüber, wenn Kunden glauben, sie haben irgendeine Deckung, die es dann nicht gibt. Das müssen wir wirklich weiter besser machen. Die Produkte müssen verständlicher sein.
Bäte lässt es so klingen, als seien seien unübersichtliche Versicherungsverträge lediglich ein Versehen. Kritiker sagen, das sei das Geschäftsmodell von Versicherern wie der Allianz, die Kunden mit dem Versprechen maximaler Sicherheit lockten, im Ernstfall aber stiften gingen und die Versicherten im Regen oder eben in der Corona-Pandemie stehen ließen. Bäte spürt, dass der Ruf der Allianz in Gefahr ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Er reagiert auf Englisch. Fast alle Probleme der Versicherungswirtschaft hätten mit unklaren Verträgen zu tun, die die Branche aus Dummheit unterschrieben habe.
Almost all of the problems the industry has comes from very specific wordings that some brokers have invented and we were stupid enough to underwrite, where it was not clear who was covered. So we need to make sure as an industry we have very clear standards.
Die Allianz, so Bäte, brauche klare Standards und frage ihre Kunden stets, verstehen sie, was versichert ist und was nicht?
By the way, what is not covered?
Viele Kunden der Allianz sehen das anders, vor allem viele Hoteliers und Gastwirte, die in gutem Glauben eine teure Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen haben und jetzt, in der Corona-Pandemie, weder Geld noch Recht bekommen. Die Zeche begleicht der Steuerzahler, denn wenn die Versicherungen nicht zahlen, nehmen die Gastwirte staatliche Hilfen in Anspruch. Gleichzeitig verkündet die Allianz erneut eine rekordverdächtige Dividende.
Wir haben für unsere Aktionäre einen Nettojahresüberschuss von 6,8 Milliarden Euro erreicht. Das erlaubt es uns, eine Dividende vorzuschlagen für die Hauptversammlung von 9,60 Euro, unverändert wie im Vorjahr.
Fast 10 Euro Dividende im Jahr einer weltweiten Pandemie. Das ist für einen Versicherungskonzern eine erstaunliche Entwicklung. Die Allianz blickt auf ein gutes bis hervorragendes Geschäftsjahr zurück. Vor allem in der Anlageverwaltung über die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors haben die Münchner steigende Milliardenüberschüsse erzielt. Negativ schlugen die Corona-Kosten von 1,3 Milliarden Euro zu Buche, vor allem für die Absage von Großveranstaltungen. Sollten die Olympischen Spiele in Japan dieses Jahr nicht stattfinden können, wird die Allianz als Partner des IOC voraussichtlich noch mehr zahlen müssen. Insgesamt aber, so Bäte, sei 2020 ein erfolgreiches Jahr gewesen.
Ohne Covid hätten wir unsere Ziele ganz klar erreicht.
Bis auf den Imageschaden. Der wird nicht so schnell verschwinden. Die Allianz befindet sich immer noch in unzähligen Prozessen und Rechtsstreitigkeiten, vor allem in Sachen Betriebsschließungsversicherungen. Zwar behauptet der Konzern, man habe noch keine Gerichtsverhandlung verloren, was aber vor allem daran liegen dürfte, dass die Allianz überall dort, wo sie juristisch auf verlorenem Posten stand, außergerichtliche Einigungen suchte. Nochmal Allianz-Chef Oliver Bäte auf Englisch.
I don't think that will help the image of our industry and I think that's what we should learn from the Corona crisis.
All das, so Bäte, werde dem Ruf der Versicherungsindustrie schaden. Deshalb müsse man aus der Corona-Krise lernen. Erste Lektion, die Allianz ändert die Versicherungsbedingungen so, dass künftig generelle Schließungen während einer Pandemie eindeutig ausgeschlossen sind. Schon seit dem 15. Oktober letzten Jahres werden den Kunden neue Verträge angeboten. Stimmen sie nicht zu, werden die laufenden Kontrakte gekündigt.
Michael Watzke war das. Die Allianz mit guten Vorsätzen und trotz Corona guten Geschäften. Wie sah die Reaktion an der Börse aus? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter, an Jan Plate.
Die Anleger sind zufrieden, wohl auch wegen der hohen Dividende, die gezahlt werden soll. Die Aktie der Allianz, naja, jetzt noch mit einem Plus von 0,25%. Und was allerdings noch ganz interessant ist, dass der Allianz-Chef vor einer gefährlichen Spekulationsblase an den Finanzmärkten warnt. Die Allianz habe den Aktienanteil bei den eigenen Kapitalanlagen reduziert. Und sehr kritisch gibt sich der Allianz-Chef beim Thema digitale Kryptowährung Bitcoin, während der Bitcoin heute ein neues Rekordhoch erreicht hat und derzeit bei fast 53.000 Dollar steht.
Und dabei hat er wohl auch eine Schallmauer durchbrochen. Das heißt, zum ersten Mal waren alle im Umlauf befindlichen Bitcoin mehr als 1 Billion Dollar wert. Zurück zu den Aktien. Deutlicher im Plus lagen die Aktien von Infineon.
Das liegt an dem amerikanischen Chip-Industrie-Zulieferer Applied Materials. Der rechnet für das laufende zweite Quartal mit einem Umsatz über den Analystenschätzungen. Das macht gute Stimmung in dem Sektor. Das beschert Aktien von Infineon ein Plus von 4%.
Eine trübe Corona-Meldung gab es. Die Maschinenbauer hatten den stärksten Exportrückgang zu verbuchen seit 2009. Aber der Aktientag als Ganzes, da marschiert der DAX wieder in Richtung der 14.000-Punkte-Marke oder drüber.
Der DAX schlägt sich wacker, kämpft um die 14.000-Punkte-Marke. Das bisherige Wochenminus hat er reduziert auf nur 0,25%. Zum einen gibt es Inflationssorgen mit höheren Zinsen. Andererseits dürften die Notenbanken weiter die Märkte mit Geld fluten und die Zinsen niedrig halten, eben gegen die Corona-Krise. Deswegen der DAX heute und jetzt mit einem Plus von fast 1% bei 14.006 Punkten.
RWE hat zu kämpfen mit extremen Wetterbedingungen in Texas. Und das ist schon eine Erklärung wert, wie das zusammenhängt.
Das Wetterchaos in Texas hat Windkraftanlagen von RWE ausfallen lassen und um dennoch eigene Lieferverpflichtungen erfüllen zu können, musste RWE dann zu außergewöhnlich hohen Preisen Strom zukaufen. Das ist eine Belastung, wobei die RWE-Aktie jetzt doch ein kleines Plus hat von 0,25%.
Kurzer Blick auf die Bilanz von Renault. Die sieht weitaus schlechter aus als die von Daimler, die gestern vorgelegt wurde.
Ja, und die Renault-Aktie mit einem Minus von 5%, während die deutschen Autobauer durchschnittlich heute 1% zulegen. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,29. Deutsche Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite bei minus 0,37% und der Goldpreis steigt um 12 Dollar auf etwa 1.785 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur. Heute mit Anja Reinhardt, hier verabschiedet sich Birgit Becker.